Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Tag. Der Brand von Notre Dame hat seinen Zeitplan durcheinandergebracht. Mit etwas Verzögerung will Frankreichs Präsident Macron nun heute erklären, welche politischen Antworten er auf die Gelbwesten-Proteste und die nationale Debatte über mehr soziale Gerechtigkeit hat. Ein Thema in unserer Sendung. In der geht es außerdem um mehr Kindergeld in Polen und um unzufriedene Krankenpfleger im Kosovo. Hast du Geld und willst du, dass deine Kinder Karriere machen, dann schick sie auf die ENA. So läuft's in Frankreich, zugegeben etwas plakativ gesprochen. ENA, das steht für École Nationale d'Administration. Es ist die nationale Verwaltungshochschule in Straßburg, die viele spätere Spitzenpolitiker besucht haben, unter anderem Frankreichs Präsident Macron. Heute Abend im Élysée-Palast will Macron nun offenbar verkünden, dass er die ENA schließen lassen will. Teil eines Maßnahmenpaketes, das eine Antwort sein soll auf die Gelbwesten-Proteste, die unter anderem ja eben jene Elitenbildung kritisieren. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Claire de Mesmé, Frankreich-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Rudde.
Endgültig bestätigt sind die Pläne zwar noch nicht, aber trotzdem schon mal die Frage, was könnte Macron eine Schließung der ENA bringen?
Naja, Sie haben es gesagt, die ENA ist ein Synonym in Frankreich für Elite, für die Elitebildung. Und zwar nicht nur im Staatsdienst, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Und seit 2000 stammen ungefähr 20% aller Minister aus der ENA. Also das ist ein Symbol. Und wenn Macron jetzt die ENA schließt, dann würde es nicht nur zeigen, dass er die Sorgen der Bevölkerung ernst nimmt, dass er die Kritik der Gelbwesten ernst nimmt. Das würde auch seine politische Autorität stärken. Das würde seinen Mut zeigen. Denn er wäre nicht der Einzige, der eine Reform der ENA möchte. Viele Präsidenten oder einige Präsidenten vor ihm haben schon versucht, die ENA zu reformieren und sind zum Teil gescheitert. Also das würde zeigen, er ist derjenige, der diesen Schritt schafft. Und ich denke, das würde ihm auch da helfen, einen neuen Impuls zu geben für seine Präsidentschaft.
Stichworte Elitenbildung und Stichwort soziale Ungerechtigkeit. Wie sehr muss Macron losgelöst von der ENA einen Kulturbruch wagen, um Vertrauen von unten zurückzugewinnen?
Also Vertrauen ist in der Tat das richtige Wort. Umfragen zeigen seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass das Vertrauen der Französinnen und der Franzosen in den meisten politischen Institutionen des Landes sehr, sehr niedrig ist. Vor ein paar Wochen ist eine Umfrage so erschienen und man konnte sehen, dass nicht mal ein Viertel der Bevölkerung, sind Umfragen, man muss natürlich vorsichtig sein, aber trotzdem, nicht mal ein Viertel der Befragten haben gesagt, dass sie Vertrauen in der Nationalversammlung haben, in Präsidenten, in der Regierung. Es sind natürlich Horrorzahlen. Und deswegen ist es für Macron jetzt wichtig, Vertrauen wieder zu schaffen. Das wird nicht reichen, natürlich die ENA dafür zu schließen. Das ist nur eine Maßnahme unter einigen.
Mal eine ganz kurze Chronologie sozusagen. Seit fast einem halben Jahr gibt es die Gelbwesten-Proteste. Im Dezember dann erste Zugeständnisse von Macron wie mehr Mindestlohn. Dann auf seine Initiative Bürgerdialoge, in denen die Menschen ihre politischen Anliegen formulieren können. Heute Abend nun darauf die große Antwort. Wie sollte die denn konkret lauten, auch mit Blick zum Beispiel auf mehr Rente, weniger Einkommensteuer oder auf eine Vermögensteuer zum Beispiel?
Ja, das ist diese Bürgerkonvente oder was man in Frankreich die Grand Débat, also die große nationale Debatte, war ein wichtiger Moment für Frankreich, für die französische Gesellschaft. Es haben sich ganz viele Leute haben daran teilgenommen. Es gab, ich glaube, ungefähr 2 Millionen schriftliche Beiträge, 10.000 Bürgerversammlungen. Also das heißt, diese Debatte hat auch Hoffnungen erweckt und jetzt muss Macron auch schon grundlegende Veränderungen ankündigen.
Wie genau kann er diese Hoffnung denn erfüllen?
Er kann sie zum Teil erfüllen. Also was erwartet wird, das werden wir heute Abend sehen, aber ist mehr Kaufkraft. Das war immer schon das große Thema. Das war das zentrale Thema vom im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl. Und da kann er eine Steuersenkung ankündigen. Er kann eine Entlastung insbesondere für Rentner ankündigen. Das ist fast sicher. Aber auch soziale Maßnahmen, um den Sozialstaat Frankreich zu stärken. Es sind viele Forderungen von den Gelbwesten, die in diese Richtung gehen. Und da geht es zum Beispiel um die Schülerzahl in den Grundschulen zu begrenzen oder keine Krankenhäuser mehr zu schließen in den nächsten Jahren. Also das wäre auch eine wichtige Maßnahme. Mhm. Aber generell ist die Frage da, wie kann man die Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen in den politischen Entscheidungen des Landes? Wie kann man ihnen das Gefühl geben, dass sie auch verstanden werden? Oder wie kann man sie besser verstehen, dieses Die-da-oben-Symptom zu überwinden? Und ja, das wird natürlich Zeit nehmen. Und die Pressekonferenz von Macron wird da nicht reichen. Das kann nur ein Schritt sein, der noch weitere Schritte braucht.
Das heißt, Ihre Vermutung, die Gelbwesten-Proteste, werden die heute nach dem Termin aufhören, ja oder nein?
Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass sie auf einmal aufhören werden, weil das jetzt eine Bewegung ist, die in der Gesellschaft verankert ist, die eine eigene Dynamik hat. Und ich denke, es gibt jetzt die Zeit der Ankündigungen, der guten Worte, der Pläne, aber dann muss das auch alles umgesetzt werden. Und weil das natürlich viel Zeit braucht, viel Zeit kostet, wird das noch eine Weile dauern mit der Bewegung der Gelbwesten.
Das sagt uns Claire de Mesmé. Frau de Mesmé, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Mindestens 194 Euro monatlich, das ist der Kindergeldsatz in Deutschland. In Polen gibt es knapp 120 Euro, weniger als hier, aber recht viel gemessen am polnischen Durchschnittseinkommen von etwa 1.000 Euro. Eingeführt wurde das Kindergeld 2016. Es half der heutigen Regierungspartei PiS damals die Wahl zu gewinnen und war quasi auch ein Türöffner, die Macht zu erlangen für andere sehr umstrittene Projekte wie den Umbau der Justiz. Allerdings gibt es die knapp 120 Euro in der Regel erst ab dem zweiten Kind bis jetzt. Denn pünktlich zu den nächsten Wahlen verspricht die PiS das Geld schon ab dem ersten Kind. Heute wird das polnische Parlament dem Sozialgesetz mit dem Titel 500+ wohl zustimmen. Florian Kellermann berichtet.
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bemühte sich, das erweiterte Kindergeld als wirtschaftliche Notwendigkeit darzustellen. Wenn wir das Wirtschaftswachstum prognostizieren, gibt es ein großes Problem, das die Erwartungen dämpft, und das ist die demografische Entwicklung. Wenn wir in der Perspektive von 10, 20, 30 Jahren denken, dann ist unser Programm 500+ notwendig. Wir brauchen Kinder und dann Jugendliche, die dann auch arbeiten können. Es geht um unsere langfristige Entwicklung. Deshalb sollten künftig alle Familien schon für das erste Kind umgerechnet 120 Euro pro Monat bekommen. Bisher gilt das nur für Bedürftige. Die staatlichen Ausgaben für das Kindergeld werden sich damit in etwa verdoppeln, auf knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr. Eine umstrittene Maßnahme, vor allem unter Wirtschaftswissenschaftlern. Denn schon das Kindergeld in seiner jetzigen Form habe die Geburtenrate nur kurzfristig steigen lassen, sagt Jakub Borowski von der Warschauer Wirtschaftshochschule SGH. Schon seit anderthalb Jahren fällt die Zahl der Geburten im Jahresmaßstab wieder. Außerdem ist dieses Kindergeld wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Es kurbelt den Konsum an, Dabei bräuchten wir mehr Ersparnisse, um Investitionen zu finanzieren. Nur so können wir die stärker entwickelten Länder einholen. Die Regierung rechtfertigte das Kindergeld in seiner ursprünglichen Form auch damit, dass es die Armut mindere. Das ist tatsächlich gelungen, wie Statistiken zeigen. Doch nun sollen auch reiche Familien die Zuwendung schon beim ersten Kind beziehen. Ungerecht sei das, meinen Kritiker. Beim Kindergeld will die rechtskonservative Regierungspartei PiS im Superwahljahr aber nicht stehen bleiben. Sie hat weitere soziale Maßnahmen angekündigt. So sollen Rentner eine sogenannte 13. Rente ausgezahlt bekommen. Die Sozialausgaben näherten sich damit einer gefährlichen Grenze, meinte Monika Kurtek, Chefökonomin bei der polnischen Postbank. Diese Ausgaben sind, wie sich zeigt, nicht mehr von den Einnahmen gedeckt. So etwas hat schon in vielen Ländern zu Finanzkrisen geführt. Im Moment ist die Konjunktur gut, die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen steigen. Aber das kann sich schnell ändern. Denn um uns herum gibt es viele Unsicherheitsfaktoren. Die zusätzliche Rente, das erweiterte Kindergeld und andere Maßnahmen kämen nicht zufällig im Superwahljahr, meint Małgorzata Bonikowska, Politologin und Leiterin des Zentrums für internationale Beziehungen in Warschau. Denn nach der Europawahl im Mai stehen im Herbst in Polen Parlamentswahlen an. Die Politiker sind leider in der Lage, alles zu versprechen, nur um Wahlen zu gewinnen. Das führt uns in den Untergang. Es ist, als ob der Pilot eines Flugzeugs den Passagieren alles verspricht, was sie nur wollen, anstatt das Flugzeug in die richtige Richtung zu steuern. Die Regierungspartei PiS steht in Umfragen zwar nach wie vor sehr gut da, doch ob sie bei der polnischen Parlamentswahl noch einmal die absolute Mehrheit der Sitze erringen kann, ist im Moment ungewiss. Außerdem hat auch die Opposition angekündigt, mit sozialen Versprechen in den Wahlkampf zu gehen. Im vergangenen Jahr lag das Haushaltsdefizit in Polen noch bei nur 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. In diesem Jahr dürfte es trotz einer stark wachsenden Wirtschaft deutlich höher werden, erklärte Finanzministerin Teresa Czerwinska im März. Die kritische Marke von 3% werde Polen jedoch nicht überschreiten, so die Ministerin.
Das Parlament in Polen stimmt heute über mehr Kindergeld ab. Was das mit der Europawahl Ende Mai und mit der Wahl in Polen im Herbst zu tun hat, das hat uns Florian Kellermann erklärt. Wovon es in Deutschland zu wenige gibt, davon gibt es im Kosovo in Südosteuropa mehr als genug. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Im Kosovo ein Beruf, den man studieren kann. Viele Krankenpflegerinnen und Pfleger haben einen Hochschulabschluss. Und trotzdem finden sie keine Stelle oder nur eine, die zu schlecht bezahlt wird. Eine Möglichkeit ist dann, sich einen Job im Ausland zu suchen, zum Beispiel hier. In Deutschland. Christoph Kersting hat in Pristina eine junge Frau getroffen, die genau das vorhat.
Was hast du gesagt, mit meiner Familie, mit meiner? Mit meiner Familie, sehr gut, ja.
Ich danke allen für die stets gute Zusammenarbeit.
Hürisha Krasnici ist auf dem Sprung. Die 18-Jährige will sich bald nach Deutschland aufmachen, um dort als Krankenschwester zu arbeiten. In ihrer Heimatstadt Rahovec hat sie die Krankenpflegeschule besucht.
Wir werden feiern und trinken.
Heute verabschiedet sich Jurisha mit einer E-Mail von Mitschülern und Freunden, lädt sie zu einer kleinen Feier in ihr Elternhaus ein. Nicht auf Albanisch, sondern Deutsch. Denn der Brief ist eine Übungsaufgabe für Jurisha und 15 weitere Kursteilnehmer an diesem Morgen im Institut Interpersonell auf einer nördlichen Anhöhe der Hauptstadt Pristina. Alle, die hier Deutsch pauken, sind eigentlich Krankenschwestern und Pfleger. Sie bereiten sich ein Jahr lang intensiv auf ihren Arbeitseinsatz in Deutschland vor. In einer Unterrichtspause sitzt Hürisha mit ihrem Sitznachbarn Emre Ekrem auf dem Flur vor den Klassenräumen und nippt an einem heißen Tee.
Ich möchte nach Deutschland gehen und dort arbeiten. Vielleicht möchte ich dort studieren.
Der Kurs der beiden hat vor 3 Monaten begonnen. Ihr Deutsch ist schon ganz passabel, aber Hürisha erzählt dann doch lieber auf Albanisch.
und ne Kosovo nuk ka shumë kushte punësimi.
Mein Traum ist es, irgendwann Medizin zu studieren. Aber vor allem geht es darum, dass man sich hier im Kosovo mit unserer Ausbildung keine Existenz aufbauen kann. Es gibt kaum Jobs und wenn doch, verdient man zu wenig. 400 Euro vielleicht. Ich will aber auch eine Familie gründen irgendwann. Und das ist mit so einem Gehalt nicht möglich.
Und dafür ist die junge Frau bereit, ihr soziales Umfeld, Familie und Freunde erst einmal aufzugeben. Anders ist die Situation von Emre Ekrem. Er ist schon 43, verheiratet, hat 3 Kinder. Emre hat vor 20 Jahren Krankenpflege an einer Hochschule in Prizren im Süden des Kosovo studiert. Das ist keine Seltenheit, sondern eher die Regel im Kosovo und auch in Albanien. Die meisten Schwestern und Pfleger dort haben einen Uni-Abschluss. Emre kennt Deutschland gut, denn seine Schwester lebt in Olching bei München. Auch in Stuttgart, Frankfurt und Lübeck war er schon. Als Krankenpfleger arbeitet er schon seit vielen Jahren nicht mehr, wegen der schlechten Bezahlung.
Ich bin in der Medienbranche, habe erst bei Zeitungen gearbeitet, jetzt bei einem lokalen TV-Sender in Prizren. Da verdiene ich 700 Euro im Monat, das reicht so gerade zum Leben. Ich will zurück in meinen alten Beruf. Im Kosovo sehe ich da allerdings keine Perspektive.
Also Deutschland hat keinen Artikel.
Die Kursteilnehmer müssen nichts für die Vorbereitung auf Einsätze in deutschen Kliniken bezahlen. Die Kosten übernimmt das Dachunternehmen von Interpersonell, die Deutsche Dekra-Akademie. Die Niederlassung in Pristina werde bald die ersten 40 Absolventen nach Deutschland schicken, erklärt Institutsleiter Musa Ahmeti, der an diesem Morgen in seinem Büro ein Stockwerk über den Unterrichtsräumen sitzt. Im Nachbarland Albanien ist Interpersonell schon länger aktiv. Von dort habe man bereits 3000 Pflegekräfte an deutsche Kliniken vermittelt.
Die Sache ist ziemlich einfach. In Deutschland fehlen pro Jahr rund 10.000 Pflegekräfte. Und hier im Kosovo ist es genau umgekehrt. Es gibt bei uns insgesamt 10 Hochschulen, die Schwestern und Pfleger ausbilden. Über 3.000 Absolventen sind das pro Jahr. Aber von denen finden nur rund 150 tatsächlich eine Arbeit im Land. Insgesamt gibt es im Kosovo etwa 20.000 arbeitslose Pflegekräfte. Wir schlagen sogleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wir vermitteln diesen Leuten eine gute Arbeit und tun ja auch etwas für den deutschen Arbeitsmarkt. Und wir schaffen eine Alternative zur illegalen Migration ins Ausland.
Was läuft da falsch? Warum gibt es dann überhaupt so viele Studienplätze für Schwestern und Pfleger im Land? Darauf kann oder will Musa Ahmeti nicht wirklich antworten. Der Kosovo sei eben ein Staat mit überdurchschnittlich vielen jungen Menschen. Da müsse es schließlich Ausbildungsangebote geben. Ihre Ausbildung wird Hürisha und Emre, wenn alles glatt läuft, bald nach Deutschland bringen. Emre will seine Familie dann später nachholen. Plant er denn irgendwann wieder zurückzukehren nach Prizren in seine Heimatstadt? Emre antwortet prompt und auf Deutsch.
Nein, niemals.
Bildung im Kosovo, das Thema diese Woche in unserer Reportagereihe. Der nächste Teil morgen, dann berichtet Christoph Kersting über Korruption an Hochschulen im Kosovo. In der Sendung Tag für Tag geht es nach den 9.30 Uhr Nachrichten unter anderem um Israel, die Wehrpflicht für streng religiöse Juden, scheitert Netanjahus Regierungsbildung an einem Religionsthema. Ein Beitrag in der Sendung, zu der Sie dann meine Kollegin Susanne Fritz begrüßt. Ich bin Bastian Rudde, das war Europa heute. Für heute, schönen Tag noch.